Meine Lieben, heute habe ich eine ganz, ganz nette E-Mail bekommen von einer Hörerin mit einem Link zu einem Video, das auf Dreisat gelaufen ist, und da ist es gegangen um die Flutkatastrophe damals im Ahrtal. Und ich habe mir das angeschaut. Also eigentlich habe ich es deswegen gekriegt, weil ein Kind dieser Hörerin in diesem Video auftritt als Experte oder Expertin, ich sage das Geschlecht nicht. Und also ganzer Mutterstolz. Genauso wie ich. Ich sage immer, dass ich so tolle Kinder habe und wie wunderbar das ist und so weiter und so fort. Und das hat mir natürlich total taugt, weil das so meine Dings ist. Jetzt habe ich aber mir die ganze Doku angeschaut. Jetzt wissen Sie ja Folgendes, dass diese Ahrtal-Geschichte schon lange vorbei ist. Also, und jetzt kommt erst sozusagen eine wirklich gute Reportage dazu, Dokumentation dazu. Und das hat einen einfachen Grund. Wissenschaft dauert Zeit. Also, der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass sich diese Wissenschaftler angeschaut haben, erstens mal, wieso ist es überhaupt dazu gekommen? Also, wieso hat es dazu irrsinnig viel geregnet? Wieso war dieses Ahrtal so betroffen? Einfache Erklärung, es hat irrsinnig viel geregnet. Und dieses Ahrtal hat ganz ein großes Einzugsgebiet, was normalerweise wurscht ist, weil dann regnet es einmal in der nördlichen Seite und einmal in der südlichen Seite und dazwischen ist eine Ruhe. Nur diesmal hat es also überall, wo dieses Einzugsgebiet ist, geregnet, dass Ärger nicht geht. Und jetzt war noch was ganz was Wichtiges, nämlich festzustellen, wo denn diese Überschwemmung überhaupt, was für ein Ausmaß das hatte. Das ist deswegen so kompliziert, weil dieser Bach mehr oder minder, der hat normalerweise einen Wasserstand von 1 Meter, so angeschwollen ist, dass es die Pegelmesseinrichtungen weggerissen hat. Das heißt, man musste jetzt erst im Nachhinein einmal nachschauen, wie weit ist das Wasser überhaupt gekommen, um überhaupt nachrechnen zu können, wie hoch war denn der höchste Pegelstand. Und das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil natürlich dabei schon wieder Aufräumarbeiten waren und so weiter und so fort, und die dokumentieren das jetzt genauestens mit Luftaufnahmen, vermessen diesen Fluss genauestens, wie er sich auch verlagert hat und so weiter und so fort, und es dauert halt alles seine Zeit. Das ist jetzt, es geht nicht so schnell, und wir haben ja das längst schon wieder vergessen, weil wir denken jetzt an den Ukraine-Krieg, ja, heute war das die Ermordung vom ehemaligen Premierminister Japans, dem Shinzo Abe und so. Wir vergessen ja das, nicht? Und die Wissenschaft braucht Zeit, weil sie braucht genaue Daten. Ohne Daten kannst du nichts machen, bis du diese Daten erhebst. Was jetzt gerade bei einem Hochwasser nicht ganz so einfach ist, aus dem einfachen Grund, wenn du die Pegelmessgeräte wegreißt, dann ja, musst du nachrechnen. Da muss man sich ja genauestens anschauen, zum Beispiel, wie die Brücken das Ganze beeinflusst haben, weil sie unter den Brücken dann immer wieder Holzstämme verkeilt haben. Und irgendwann einmal hat es die Brücken weggerissen, und damit ist natürlich wieder eine Flutwelle dahergekommen. Die kannst du jetzt aber eigentlich in den Pegelstand nicht einrechnen, weil du möchtest ja den Pegelstand haben jetzt einfach nur vom Regen her. Also es ist alles irrsinnig kompliziert und es dauert seine Zeit. Auf jeden Fall war dann da auch ein Meteorologe, der es erklärt hat, wieso es so viel geregnet hat. Der ist nebenbei bemerkt locker älter als die Dame, die mir geschrieben hat. Also das ist nicht das Kind. Und der hat das jetzt endlich einmal erklärt, was diese 2 Grad Erhöhung der durchschnittlichen Weltklimas Temperatur überhaupt heißt. Das nämlich über dem Meer sehr viel weniger ist, weil das Wasser unglaublich gut die Wärme aufnimmt und puffert, und das sinkt dann wieder ab und tut und macht und Meeresströmung und bla bla bla. Über dem Land ist es schon mehr als 2 Grad, und in der Antarktis zum Beispiel ist es sehr viel mehr. Das heißt jetzt aber, dass der Wind, also die Luft, die drüber ist, der taugt das nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, das schaut, dass über die gleiche Temperatur ist. Das heißt, es entstehen immer stärkere Winde. Und diese Winde bewirken jetzt zum Beispiel, dass Gewitterwolken, Regenwolken weitaus weiter in den Kontinent hineingetrieben, geblasen werden als früher einmal. So zum Beispiel, so habe ich das jetzt verstanden, ansonsten müssen wir das Meteorologie studieren, damit Sie das genau verstehen. Aber das war jetzt eine Erklärung, die ich verstanden habe. Und das ist jetzt eine tolle Geschichte, und das läuft auf Dreisat. Ich habe keine Ahnung wann. Und keiner kümmert sich drum, weil jetzt laufen ja alle herum und schreien ganz laut, mein Gott, na, wie teuer ist denn die Energie geworden? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Wir haben, und deswegen heißt dieser Podcast auch, hätten wir doch nur auf die Experten gehört, Bedürfnisse versus Möglichkeit. Als Corona gekommen ist, hat die österreichische Bundesregierung meines Erachtens das Gescheiteste gemacht und hat gesagt, okay, wir hören jetzt nur noch auf die Experten. Da gab es dann Expertengremien, die sind dauernd im Fernsehen aufgetreten, haben also die Lockdowns erklärt, die Maskenpflicht erklärt, die Impfung erklärt, also erklärt. Und siehe da, es ist was ganz was Eigenartiges passiert. Zu einem gewissen Teil hat circa ein Drittel der österreichischen Bevölkerung gesagt, die sind doch alles Trotteln, ich weiß es besser und überhaupt lasse ich mich nicht zwingen, eine Maske zu tragen. Eine Sache, die ich absolut nicht verstehe, ich habe ganze Gottesdienste mit Maske gehalten, was für meine Lungenfunktion spricht, das muss ich sagen, weil mit der Lautstärke, mit der man im Gottesdienst reden muss, plus Maske, plus lautes Singen, weil diese kleinen Gemeinden muss ja der Pfarrer immer stimmführend sein, spricht dafür, dass ich relativ gute Lungenfunktion habe. Und spricht natürlich dafür, wer das nicht kann, ja, und die Maske, also so schon die Einfachung, hat ja das Geheule angefangen, und die FFP2-Maske, die jetzt wirklich einen gewissen Atemwiderstand hat, wer das nicht kann, der ist offenkundig jemand in der Gefährdungsgruppe drinnen, weil da ist die Lungenfunktion eh schon schwach. Also das wäre jetzt eine ganz einfache Erklärung, aber darum ist es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gegangen. Ein Drittel unserer Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, dass das alles so nicht stimmt. Ein gewisser Teil dieses Drittels dann, man will uns den Mund verbieten und so weiter und so fort, obwohl sie genau das gerade geschrien haben, also kann ihnen keiner den Mund verboten haben, aber ist ja völlig wurscht. Und da hat man jetzt etwas ganz Eigenartiges gesehen. Die Experten haben natürlich recht, aber es gibt eben offenkundig etwas anderes. Und das ist etwas, worauf Politik sehr, sehr viel Wert legen muss, nämlich die Möglichkeit. Also was ist akzeptabel, gerade in Zeiten des Internets, wo sich pausenlos irgendwelche Wellen aufbauen mit irgendwelchen Fake News. Aber bitte, jetzt sind wir also im Gegenschwung in Österreich, wo sie überhaupt keiner mehr zu sagen traut, die einfachsten Selbstverständlichkeiten wie tragt ihr Masken beim Einkaufen, tragt ihr Masken bei öffentlichen Verkehrsmitteln, Ausnahme Wien, dort ist Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem einfachen Grund, des Begegnen einander in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Stationen und beim Worten unglaublich viele Leute ganz kurz, also das ist die ideale Übertragungsebene, denen ist nichts anderes übrig geblieben und das funktioniert dort witzigerweise, weil die halt, die Leute wissen, ja, lauter Fremde, die ich nie mehr wiedersehen werde, also das ist gefährlich, wenn es eine Infektionskrankheit hat. Aber offenkundig, und dieser Satz Bedürfnisse versus Möglichkeit stammt aus dieser Doku, weil es nämlich darum geht, dass diese es gibt also einen neuen Gefährdungsflächenplan da hier in diesem Ahrtal, der so mit unglaublicher Akribie erarbeitet wird und der weist jetzt eine ziemliche Zonen aus rings um den Fluss, interessanterweise nicht einfach, was weiß ich, 50 Meter links und rechts, sondern sehr, sehr genau, wenn man also rausgefunden hat, wo sich das Wasser gestaut hat, wo das in eine Kurven von dem Bach da hinein ist und dass es an Außenseiten logischerweise für höhere Überschwemmung und Energietätigkeit gegeben hat des Wassers, also auf der Innenseite und so weiter und so, das ist alles ganz wunderbar. Und dort darf jetzt nicht mehr neu gebaut werden. Dieses Neu ist ganz wichtig, weil dort stehen natürlich ganz viele Häuser, so wie sie noch dort stehen und nicht einfach weggerissen wurden. Und die dürfen aber wieder aufgebaut werden. Also wenn das Hausfundament in Ordnung ist, das ist die Grundbedingung, darf das Haus wieder aufgebaut werden und steht dann volle Pulle in der nächsten Überschwemmung drinnen. Das kannst du wahrscheinlich wirklich nicht anders machen, weil die Leute sagen, hör zu, das Haus steht jetzt 50 Jahre, vielleicht sogar 100 Jahre da, weil dieses Hochwasser eben kein 150-jähriges oder 100-jähriges war, sondern ein circa 200-jähriges, also alle 200 Jahre oder so hast du so ein Hochwasser und ich will das Haus wieder aufbauen. Und jetzt wird die Sache eben ganz, 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 ganz kompliziert. Anderes schönes Beispiel aus Deutschland, habe ich heute in den Nachrichten gehört, da gibt es irgendeinen riesigen Wohnbaukonzern, ist glaube ich der größte Vermieter in ganz Deutschland, die reduzieren jetzt die Heiztemperatur im Winter, logischerweise, jetzt wird keiner heizen, auf von 23 Uhr bis 6 Uhr in der Früh soll es nur noch 17 Grad haben. Wird nicht ganz so leicht umzusetzen sein, technisch, aber von mir aus soll sein. Ich sage, das ist natürlich, wenn ich schlafe, empfinde ich 17 Grad als ziemlich warm. Ich gestehe es, also ich schlafe am liebsten bei 15, 16 Grad. Deswegen schlafe ich im Sommer nicht so gut, weil ich bin Kälteschläfer. Und jetzt gibt es schon die Klagen dagegen. Ne? Die dürfen das nicht tun und so und Freiheit des Bürgers und so weiter und so fort. Die Vermieter argumentieren dahingehend, dass nach ihren Berechnungen in der Jahresabrechnung eine Nachzahlung von 2 Monatsmieten fällig wäre. Und offenkundig, die kennen ja ihre Kunden, ziemlich viele dieser Kunden nicht dazu imstande sein werden, 2 Monatsmieten ad hoc nur für die Steigerung der Heiz- und Energiekosten zu zahlen. Und da haben sie wieder das Gleiche. Ne? Das eine ist, wer hat sie wo ausgerechnet und das stimmt. Das stimmt mit Sicherheit. Und auf der anderen Seite, ja, aber ich habe das Recht. Die Sache ist offenkundig etwas, wo wir unser ganzes Leben hindurch lavieren müssen. Ja? Zwischen unseren Bedürfnissen. Also ich habe das. Das Ärgste ist ja das Hausbauen. Da kommen zwar so junge Leute zur Taufe und sagen, ja, du Kind und so, und jetzt fangen wir mit dem Hausbauen an, damit das einen Garten hat und so weiter und so fort. Im Rahmen der Taufe musst du ja Taufmatrikel machen für einen Taufschein. Siehst du dann ganz entspannt, wo die zwar arbeiten und denkst, da habe ich die, euch wird's erwischen. Und die Leute sind aber sehr oft, also das ist einfach ihr Bedürfnis, dass sie da ein Haus mit Garten haben, obwohl man weiß, das wird sie mit dem Kredit nie ausgehen. Das ist eine Sache, unter der ich immer sehr leide und eine Sache, die man eigentlich nicht vermitteln kann, weil es geht hier um unreflektierte Bedürfnisse und das muss einfach sein und das geht nicht. Und dieses, das geht nicht, das kann man jetzt ausrechnen, so viel wie man will. Warum? Warum will jemand ein Haus, das ihm gerade ein Hochwasser weggerissen hat, wieder dorthin bauen, wo er wissen muss, das nächste Hochwasser, also große Hochwasser, reißt man das Haus wieder weg. Ist ja nicht nur das Haus, ist ja Lebensgefahr. Weil so ein Wasser kann verdammt schnell kommen und in dem Ahrtal ist es in einer blitzartigen Geschwindigkeit dahergekommen, von 1 Meter. Also die letzten Pegelmessgeräte sind weggerissen worden, sowas bei 6 Metern. Und die Berechnungen ergeben aber, dass an manchen Stellen das Ganze wahrscheinlich 8, 9 Meter und umständlich 10 Meter hoch war. Das heißt, auf gut Deutsch, stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen da ebenerdig und plötzlich hast du bis 10 Meter unter Wasser oder 8 Meter. Das heißt, das ist absolut lebensgefährlich. Ja? Aber es geht um ein Bedürfnis und gerade beim Haus, und das ist ja deswegen immer die Kombination mit der Taufe so gern gesehen, das Haus ist immer Sinnbild für die Familie. Das heißt, ich kriege ein Kind, dann habe ich ein Haus gebaut, Österreich ganz klassisch, das Haus Österreich ist heute nun einmal die Familie Habsburg in Wirklichkeit. Deswegen gab es einen Riesenstreit durch den Ersten Weltkrieg, ob man Österreich überhaupt Österreich nennen soll, weil das eigentlich der Familienname Habsburg ist. Die heißen im Familiennamen nicht Habsburg, sondern mit dem richtigen Namen heißen sie schlicht und ergreifend Österreich. Da hast du jetzt eine Situation, wo es um ein ganz, ganz wesentliches seelisches Bedürfnis geht. Und dieses ganz, ganz wesentliche seelische Bedürfnis muss reflektiert werden. Gerade beim Haus, Hausbau. Also dein Haus besteht darin, dass du deine Kinder ordentlich liebevollst erziehst, alles für sie tust und darauf hoffst, dass die nicht krank werden, nicht abstürzen und so weiter und so fort und deine Familie in die Zukunft weitertragen. Und da ist jetzt viel, viel wesentlicher, dass die Eltern möglichst daheim sind und mit den Kindern spielen und erziehen und Ausflüge machen, wandern gehen, malen, sonst irgendwas tun, als dass sie die ganze Zeit Überstunden schuften bis zum geht nicht mehr, damit dieses materielle Haus da ist. Das ist eine Verwechslung, ja. Und jetzt kommt dieser ganz wesentliche Punkt. Unsere Bedürfnisse sind allzumal seelische. Neben den Grundbedürfnissen des Essens, Trinkens, sich Kleidens, einfachst wohnen können, im Winter bei unserer Gegend natürlich auch irgendwie heizen können. Ich habe das mehrfach erwähnt, in Mistelbach hatte ich gern mal 16 Grad auf den Tag über, weil im Kaff absolut keine Wärmeisolierung da war, also 16 Grad, das passt schon für mich. Ja, ziehe ich mir halt einen zweiten Pullover an und Pelzschuhe, so diese Hausschlapfen. Das heißt, das reicht eigentlich, wenn ich andere Bedürfnisse habe oder dazu imstande bin, meine seelischen Bedürfnisse zu reflektieren. Und das ist der Punkt. Was sind meine echten Bedürfnisse? Was sind meine echten Bedürfnisse? Naja, zum Beispiel, dass meinen Kindern gut geht. Wir schließen jetzt den Kreis sozusagen, weil alle Menschen eigentlich haben wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Und wenn ich halt dann zum Beispiel ein bisschen eine kühlere Wohnung habe, aber dafür die Möglichkeit habe, dass ich eine Erde, ein Klima meinen Kindern übergebe, wo nicht dauernd irgendwelche furchtbaren Naturkatastrophen passieren, weil der Wind immer stärker wird, etc., etc., dann, meine Lieben, dann habe ich ein wirkliches Bedürfnis erfüllt. Materielle Dinge dienen in der Tat kaum jemals dazu, die echten Bedürfnisse zu befriedigen, weil alle materiellen Dinge halt ein großes Problem haben, sie werden kaputt. Nur die seelischen Bedürfnisse, die wirklich befriedigt sind, die halten, die bleiben. Und die bleiben über die Generationen hinweg. Gesegneten und behüteten Abend uns allen.